Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Wir sprechen heute über ein Thema, das ebenso grundlegend wie dringend ist, nämlich wie können wir mit unseren Kindern die Demokratie verteidigen? Wie können wir sie stärken im Alltag, in der Familie, in der Schule und in der Gesellschaft? Dazu haben wir Natascha Zagorski eingeladen. Sie ist Autorin, Aktivistin, zweifache Mutter und sie hat ein Buch geschrieben, das Mut macht und konkrete Wege zeigt, wie Familien politisch wirksam sein können, auch wenn die To-Do-Listen sowieso schon überquellen. Es heißt, wie wir mit unseren Kindern die Demokratie verteidigen. Wir sprechen über politische Bildung am Küchentisch, demokratische Rituale in der Familie und über den Umgang mit Rechtsextremismus. Herzlich willkommen, Natascha.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Natascha, viele Eltern haben das Gefühl, ja ohnehin schon alles geben zu müssen. Also zwischen Job, Kindergeburtstag, Wäschebergen und Schulorganisation scheint für viele gar kein Raum mehr für Politik zu sein. Aber warum lohnt es sich denn trotzdem oder gerade deshalb, sich einzubringen?
Ja, ich glaube, da müssen wir ganz realistisch sein. Wenn wir uns nicht für Demokratie und ein besseres Morgen und eine bessere Familienpolitik auch einsetzen, dann wird's wahrscheinlich niemand tun. Familien haben keine Lobby. Wir sind auch keine wahnsinnig relevante Wählerinnengruppe. Das muss man sich auch einfach mal klar machen, dass es einfach viel, viel mehr Sinn macht, für Parteien in Wahlkämpfen auf Seniorinnen und Senioren zu setzen, weil das eine viel, viel größere wahlberechtigte Gruppe ist. Und deswegen finden familienpolitische Themen in den Wahlprogrammen jetzt nicht unbedingt so zu zwei Dritteln oder immer ganz vorne statt. Wir sind tatsächlich unterrepräsentiert in vielen Parlamenten. Also wir wissen alle, der Frauenanteil im Bundestag ist jetzt noch gesunken und vom Mütteranteil will ich jetzt erstmal gar nicht sprechen. Also im Endeffekt, wir müssen uns einbringen, weil wir keine Wahl haben, aber ich glaube, für uns selbst ist es auch wichtig, weil viele von uns haben gerade dieses diffuse Bauchgefühl, es läuft gerade irgendwas ganz, ganz schlecht. Wir haben nicht das Gefühl, dass die Zukunft für unsere Kinder besser wird, als sie bisher war. Und es gibt Wege, wie wir selbst was dazu beitragen können, dass sich das ändert. Aber wir müssen es halt angehen.
Mhm. Was bedeutet denn politisches Engagement für dich? Jetzt im Kleinen wie im Großen. Also muss man dafür Mitglied einer Partei sein? Muss man demonstrieren gehen? Oder fängt das schon viel früher an?
Das fängt schon viel, viel früher an. Also natürlich ist es so, dass es wahnsinnig viel Sinn macht, sich in demokratischen Parteien zu engagieren. Denn wir müssen uns wirklich klar machen, unsere Demokratie fußt auf einem Parteiensystem. Das heißt, sämtliches politisches Personal rekrutiert sich aus den Parteien, aber auch die ganzen Wahlprogramme, also die Inhalte, die dann im Koalitionsvertrag und in den Gesetzen landen, die kommen ja auch meist fast nur aus den Parteien. Und dementsprechend, wenn in den Parteien vor allem ältere weiße Herren sitzen, ist es kein Wunder, dass wir uns in den Gesetzvorschlägen nicht immer wiederfinden. Dementsprechend ist es wichtig, dass wir uns in Parteien einbringen. Und das kann auch richtig Spaß machen. Also ich engagiere mich selbst in der Demokratischen Partei und wir sind mittlerweile bei uns im Ortsverein richtig viele Eltern. Und siehe da, dann ändert sich automatisch die Parteiarbeit, weil wir auf einmal ganz viele Veranstaltungen machen, wo die ganze Familie mitkommt, wo die Kinder mitkommen, Ostereier suchen auf dem Spielplatz und was weiß ich. Also Parteiarbeit kann auch Spaß machen, aber nur dann, wenn Gleichgesinnte dort sich engagieren. Aber natürlich, wir haben einen wahnsinnig vollen Alltag. Mental Load schlägt oft das demokratische Gewissen und das ist auch absolut nachvollziehbar. Es sind schon Kleinigkeiten. Eine Petition zu unterschreiben, das klingt immer so, ja, so banal, aber es macht einen riesengroßen Unterschied, wenn Petitionen viele Unterschriften haben. Das heißt, mit einem Klick kann ich schon wirklich viel bewirken, auch außerhalb von Wahlen. Wählen gehen ist natürlich ein Riesenpunkt. Also wenn wir zu Hause auch immer schlecht über Politik sprechen und über Politikerinnen und Politiker, dann werden unsere Kinder keine begeisterten Demokraten und Demokratinnen. Das heißt, unsere Haltung, die wir zu Hause an den Tag legen, dass wir auch Qualitätsmedien konsumieren, dass wir, naja, Wahlen zelebrieren, aber auch Nachrichten schauen und so weiter, das färbt auf Kinder ab. Und da sind wir einfach Vorbilder. Also Haltung auch in der Familie, das macht schon wahnsinnig viel aus.
Jetzt hört man aber ganz oft das Argument, Demokratie ist jetzt eigentlich nichts für Kinder, das ist alles so kompliziert und viel zu abstrakt. Aber Kinder erleben ja eigentlich täglich Aushandlungen, Streit, Gerechtigkeitsfragen. Wie können wir sie denn darin stärken, eine eigene Haltung zu entwickeln und die dann auch auszudrücken?
Ja, indem wir ihnen eben zuhören und von Anfang an vermitteln, deine Meinung ist was wert und deine Meinung, die interessiert uns. Wir hören dir zu. Also ich habe ja auch für das Buch ganz viele junge Menschen interviewt, die politisch hochaktiv sind und habe auch mal gefragt, was haben denn eure Eltern richtig gemacht? Denn offensichtlich ist da ja irgendwas ganz gut gelaufen. Und da kam zum Beispiel auch die Aussage oft, wenn die Erwachsenen über Politik gesprochen haben und wir hatten eine Frage oder haben uns dazu geäußert, dann kam nie dieses Psst, das ist jetzt hier, wir reden über Politik, ne? Das ist jetzt nicht euer Thema, jetzt ist mal Ruhe. Das kam da eben nicht, sondern man hat versucht, Kinder einzubinden und die Meinung von Kindern ernst zu nehmen. Ich finde auch einen Tipp ganz toll, den hat mir die Amy Kirchhoff gegeben, das ist die Landesschülersprecherin Sachsen und die ist noch nicht wahlberechtigt, zumindest bei den meisten Wahlen nicht, aber ihre Eltern fragen sie immer vor den Wahlen, was würdest du denn wählen? Und diskutieren dann darüber. Man kann auch, es gibt viele Parteiprogramme in einfacher Sprache. Die kann man gemeinsam mit den Kindern lesen. Es gibt ja sowieso, wenn Wahlen sind, überall bunte Plakate. Das sehen ja schon die allerkleinsten Kinder. Also meine Kinder sind dann auch neugierig. Ja. Wir lesen dann auch Kinderbücher. Zum Beispiel Im Dschungel wird gewählt. Ich habe auch in meinem Buch so eine Geschichte, wo ich kleinsten Kindern Demokratie erkläre mit Emmy, dem Eichhörnchen. Und oft sind es auch manchmal so Zufälle. Also zum Beispiel für meine Kinder ist unser ehemaliger Bundeskanzler Scholz total präsent, weil der hatte ja diesen Jogging-Unfall, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wo er dann diese Piratenklappe auf hatte und auf einem Auge diese Augenklappe. Und für meine Kinder ist das halt der Pirat Scholz. Und das ist auch, wenn ich im Bundestag oder so bin, dann heißt es immer, fährst du zum Pirat Scholz? Und die wissen auch, dass er jetzt nicht mehr Kanzler ist, dass er abgewählt wurde, weil er nicht genug Stimmen bekommen hat. Und so kann man das kindgerecht ja rüberbringen. Und das müssen wir uns wirklich klar machen, auch wenn die Welt gerade voller Krisen ist und Politik sicherlich kein Thema, wo gleich die Mundwinkel nach oben gehen. Man kann Politik auch immer runterbrechen und man kann es erklären und man kann Politik vor allem positiv erklären, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir eben die Möglichkeit haben, überhaupt wählen zu gehen. Das ist ja ein Riesenprivileg. Also ich habe das auch in meinem Buch so ein bisschen geschrieben. Man erzählt ja oft Kindern, das ist auch eine fragwürdige Methode, aber ne, kennen wir alle so, wenn sie den Brokkoli nicht essen. Naja, in anderen Ländern, da haben Kinder ganz doll Hunger und du isst jetzt hier dein Essen nicht. Ne, schmeckt der Brokkoli auch nicht besser, aber vielmehr sollten wir unseren Kindern noch eigentlich erklären, pass mal auf, dass wir hier regelmäßig ins Wahllokal gehen, im besten Fall auch die Kinder mitnehmen und dann darüber entscheiden können, ob jetzt eben Pirat Scholz oder keine Ahnung, wer auch immer, Herr Merz Bundeskanzler wird. Das ist wirklich ein Privileg und die meisten Menschen auf der Welt, die dürfen das nicht. Mhm. Aber wir dürfen das. Und deswegen sind bei uns Wahlen auch wirklich immer so ein richtiges Familienfest. Also wir grillen da, wir laden Freunde ein, es gibt Luftballons. Und mir ist es wichtig, dass von Anfang an meine Kinder lernen, Wahlen sind was ganz Besonderes, das ist ein Grund zu feiern. Und dass wir dieses Recht ausüben, da sollen sie sich immer dran erinnern können, dass das wirklich ein ganz großes Privileg ist. Damit sollen sie aufwachsen.
Mhm. Demokratie fängt ja schon in der eigenen Familie auch an. Wie kann man denn als Familie konkret mitbestimmend leben, ohne dass jetzt jede Entscheidung zur Vollversammlung wird? Also wo liegt für dich das richtige Maß zwischen elterlicher Verantwortung und kindlicher Teilhabe?
Ja, also das kennen wir, glaube ich, alle. Es gibt Entscheidungen, die müssen wir halt einfach treffen. Ja. Da müssen wir quasi durchregieren. Das ist so. Mhm. Es gibt aber auch Entscheidungen, da muss das nicht so sein. Ob das jetzt zum Beispiel der Ausflug am Wochenende ist, ne? Geht das jetzt in den Zoo, geht das an den See oder sonst wohin? Und da kann man entweder, ich glaube, wir sprechen vielleicht auch noch über den Familienrat, in so einem Rahmen so eine Entscheidung machen, oder man spielt einfach mal zu Hause Wahlen, ne? Und hat so Zettel, also auch wenn Kinder noch nicht schreiben können, kann ja zum Beispiel da ein Quietscheentchen für den See stehen und der Löwe für den Zoo. Und so kann man einfach spielerisch Kinder da heranführen. Das wird nicht immer klappen. Ich kenne das auch. Also oft sind wir auch einfach froh, wenn wir es schaffen, dass nicht irgendwie die Wäscheberge die Wohnung übervölkern und wir irgendwie überleben können. Aber es gibt sicherlich mal Möglichkeiten, dass man das nachmittags als Spiel einbaut oder am Wochenende oder wenn eben gerade die Luft ist. Wir sollten uns nicht unter Druck setzen, weil das ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich, auch bei meinem Buch. Bei mir, bei meiner persönlichen Geschichte ist es so, dass Politik wahnsinnig viel Raum einnimmt, weil ich eine Petition gestartet habe und eine eigene NGO jetzt gegründet habe im Bereich Familienpolitik. Aber das ist nicht die Normalität. Und auch Eltern, die Vollzeitjobs haben, ob das jetzt Erwerbs- oder Care-Arbeit ist, müssen kein schlechtes Gewissen haben, wenn nicht jede Entscheidung, auch wenn sie potenziell so getroffen werden könnte, demokratisch getroffen wird. Weil es ist einfach unrealistisch, dass wir uns komplett demokratisch in der Familie organisieren. Aber diese kleinen Oasen suchen, da wo es möglich ist, und das den Kindern dann wirklich schön gestalten, sodass sie sich auch daran erinnern und vielleicht dann auch Freundinnen und Freundinnen davon erzählen, wir haben bei uns zu Hause gewählt und deswegen gehen wir jetzt in den Zoo. Das sind, glaube ich, diese kleinen Zeichen, die wir setzen können, ohne dass wir uns Mental Load noch viel, viel voller schaufeln müssen.
Jetzt hören wir, dass du politisch total engagiert bist. In meinem Umfeld erlebe ich das jetzt leider ein bisschen anders. Also da sehe ich eine ganz, ganz große politische Müdigkeit und Verdrossenheit. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, wie antidemokratische Kräfte zunehmend erstarken. Was hilft denn deiner Meinung nach gegen diesen Frust? Und was können wir auch ganz konkret als Eltern tun, um nicht ja mitzuresignieren?
Ja, dieser Frust, der kommt ja auch ganz oft daher, dass wir das Gefühl haben, wir können gar nichts ändern. Ne? Ja. Politik ist irgendwie so eine Blackbox und es ist kompliziert, keine Ahnung, wie das funktioniert. Und da ist so eine ganz große Barriere. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz gefährlich in einer Demokratie, weil eine Demokratie ist ja wie so eine Ehe. Also wenn man nicht beidseitig investiert, dann fährt das Ding irgendwann an die Wand. Und dass wir tatsächlich ganz viele Möglichkeiten haben, auch wirklich Dinge zu verändern, das ist was, was gar nicht mehr so richtig bei uns ankommt, habe ich das Gefühl. Also als ich zum Beispiel meine Petition für den gestaffelten Mutterschutz nach Fehlgeburten gestartet habe, war die häufigste Reaktion, die ich bekommen habe, nicht auch cool, dass du das machst, sondern naja, aber du weißt schon, dass das eh nichts wird. Also, ne, du wirst jetzt nicht das Mutterschutzgesetz ändern. Ja. Also ist ja schön und Aufmerksamkeit für das Thema und so, aber mir wurde wirklich, also bis kurz vor Gesetzesverabschiedung habe ich noch E-Mails bekommen mit Frau Sagorski in allen Ehren, aber Sie wissen schon, dass das ein bisschen naiv ist. Und das ist so ein bisschen die Stimmung, finde ich, die da so durchwabert. Ne? Also man schafft das ja eh nicht. Und deswegen war es mir so wichtig, also der gestaffelte Mutterschutz ist seit 1. Juni in Kraft. Das heißt, ich kann all diesen Menschen jetzt immer schreiben und es klappt doch und wir können es doch verändern. Und das können wir noch viel, viel leichter auf kommunaler Ebene. Also ein Bundesgesetz zu ändern, ist schon eine krasse Nummer. Also die letzten 3,5 Jahre waren wirklich heftig. Aber wir sind ja so aufgebaut in Deutschland, dass wir die Bundesebene haben, wir haben die Landesebene, aber wir haben auch die kommunale Ebene. Und die kommunale Ebene ist dort, wo wir leben, vor Ort. Ne? Der Gemeinderat, der Stadtrat. Da wird über die Kita entschieden, da wird über die Schule teilweise entschieden. Da wird darüber entschieden, ob Spielplätze gebaut werden, inklusiv gebaut werden oder nicht. Und da können wir so, so, so viel mit relativ wenig Aufwand bewegen. Man sieht es auch an Petitionen. Also die Erfolg, also erstmal 2/3 aller Petitionen sind familienpolitisch und sozialpolitisch. Das zeigt ja schon sehr, sehr viel. Da ist einfach viel im Argen und wir haben keine Lobby. Ne? Und deswegen sind Petitionen ein ganz, ganz wichtiges Mittel für uns. Deswegen nochmal der Aufruf, unterschreibt Petitionen. Das ist wirklich wichtig. Aber auf einer Bundesebene brauche ich ja gleich 30, 40, 50.000 Unterschriften. Bei einer kommunalen Petition, dass eben jetzt der Spielplatz, wenn er renoviert wird, bitte auch inklusiv gestaltet wird, da reichen mir unter Umständen schon ein paar Dutzend Unterschriften, um was zu bewegen, um da wirklich ein Gespräch in Gang zu bringen. Und dort, wo wir leben, dort, wo Politik uns ganz, ganz direkt betrifft, können wir mit relativ niedrigen Hürden etwas ändern. Und das müsste noch viel, viel mehr ins Bewusstsein kommen. Und auch wenn man dann mal zum Beispiel zu einer Sitzung von einer Partei geht im Ortsverein, ich sag's leicht, das ist nicht unbedingt so, dass man da dann lauter junge Familien trifft und sagt, ach, das ist hier ein toller, das ist ja ein ganz, ganz toller Spirit.
Das Gegenteil ist der Fall, ja.
Fühle ich mich richtig wohl. Aber vielleicht nehme ich ja schon aus dem Elternbeirat oder aus irgendwelchen WhatsApp-Gruppen ein paar Leute mit und gehe da gemeinsam hin. Und das ist eben das, was ich gerade bei mir erlebe. Wir sind mittlerweile mehr Eltern als nicht Eltern. Und natürlich hat sich da wahnsinnig viel verändert. Ich werde mich jetzt selber, wir haben in Bayern Kommunalwahl 2026, ich werde selber für den Gemeinderat kandidieren. Ich habe es jetzt hier auch schon außerhalb geschafft, dass wir zum Beispiel für Sternenkinder, also Kinder, die in der Schwangerschaft oder bei Geburt versterben, einen Erinnerungswald mitten im Ort bekommen. Ne, so ein Riesentabuthema, wo eigentlich niemand drüber reden will. Das haben wir geschafft durch einen Antrag im Gemeinderat. Das Schreiben hat mich vielleicht eine Stunde gekostet. Mhm. Einstimmig durchgegangen und da, zack, Veränderung vor der Haustür. Und da gibt es ganz viele Beispiele.
Wie spricht man denn mit Kindern über beängstigende politische Entwicklungen? Also zum Beispiel über Ausgrenzung, Diskriminierung oder auch den Erfolg rechtsextremer Parteien. Also welche Worte können wir da finden, ohne unseren Kindern Angst zu machen?
Ja, also ich glaube, das ist natürlich ein Thema, was man nicht ausblenden kann und darf, weil es einfach immer größer wird und leider sehr real ist. Konkretes Beispiel, ich habe ja vorhin erzählt, wie wir bei Wahlen immer so ein kleines Fest feiern und dann auch gemeinsam die Hochrechnungen anschauen. Und bei den letzten Landtagswahlen im Osten war das ja so, dass teilweise der blaue Balken der AfD der höchste war. Und mein Sohn oder unser Sohn hat dann auch gefragt, der ist jetzt 5, warum das Mama und Papa gerade traurig macht, weil er das natürlich auch gesehen hat, dass wir geschockt waren. Und wir haben ihm dann erklärt, naja, dass die blaue Partei, dass da eben Ansichten sind, dass zum Beispiel Menschen, die jetzt keinen deutschen Pass haben oder woanders geboren sind, vielleicht nicht für immer in Deutschland bleiben dürfen oder dass es denen hier einfach schlechter geht, dass sie weniger Rechte haben. Und mein Sohn hat sehr, sehr viele Freunde mit Migrationshintergrund. Das war also sehr konkret für ihn zu verstehen. Ah, okay, dann hat das Nachteile für unsere Freunde und Freundinnen. Und gleichzeitig haben wir ihm aber auch gezeigt, schau dir mal die Balken da an. Da ist der blaue Balken, der ist jetzt echt hoch. Aber guck mal, wenn man die ganzen anderen Balken, die da noch so sind, die anderen Farben, übereinander stapelt, denn welcher Balken ist dann höher? Dann hat er gesehen, naja, der bunte mit den ganz vielen Farben, der ist viel höher als der einzelne blaue. Kann man übrigens auch mit Bauklötzen oder so nachbauen. Und dann haben wir gesagt, ja genau, und deswegen musst du auch keine Angst haben. Weil die bunte Vielfalt ist viel, viel stärker. Und Mama und Papa setzen sich dafür ein, dass das auch so bleiben wird. Und da kann man wieder Demokratie erklären. Ne? Kann man auch wieder toll mit Kindermedien arbeiten, mit Logo, Kindersache.de, also es gibt wirklich ganz, ganz tolle Angebote. Und so schweigen wir das Thema nicht aus, weil es ist einfach da und unser Sohn versteht auch, dass uns das schon ein Bauchkribbeln verursacht. Aber wir können ihm eben die Angst nehmen und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Natascha, du hast ja gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir Mitbestimmung ernst nehmen, vor allen Dingen auch in der Familie. Und dafür braucht es ja auch Räume, in denen wir das irgendwie üben können. Jetzt hast du vorhin schon so das Thema Familienrat angesprochen. Wie funktioniert das genau? Empfiehlst du das? Was macht man da? Erzähl mal.
Ja, also das Wichtigste bei einem Familienrat als zweifache Mutter mit Job und allem und Haushalt, muss ich nochmal sagen, macht euch nicht Stress damit. Also der Familienrat muss nicht jeden Freitag um 16.30 Uhr stattfinden. Ne? Der Familienrat kann dann stattfinden, wenn er in euer Leben passt und wenn ihr auch Lust drauf habt und wenn das Spaß macht. Und dann können dort Entscheidungen getroffen werden, die man gemeinsam treffen kann. Also zum Beispiel bei der Urlaubsplanung würde ich das so eingrenzen, dass das realistische Ziele sind und nicht die freie Wahl. Also dass man nicht dann mit den Kindern 5-mal im Jahr ins Disneyland fahren muss, weil das der Familienrat Familienrat so beschlossen hat. Also dementsprechend ein bisschen vorbereiten, mit den Möglichkeiten zur Wahl geben, die auch wirklich umsetzbar sind. Aber wenn dann eine Entscheidung im Familienrat getroffen wurde, dann ist es wichtig, dass die auch steht, dass die nicht im Nachhinein revidiert ist. Also Beispiel, wenn wir bei der Urlaubsplanung bleiben, es waren jetzt zur Auswahl, keine Ahnung, die Adria und der Bodensee und die Kinder haben sich für die Adria entschieden, dass Mama und Papa sagen, ach nee, Bodensee mal wieder zur Insel Reichenau wäre doch schöner und das dann wieder revidieren. Also eine Entscheidung, die im Familienrat getroffen wurde, die steht auch und die kann nicht von den Eltern überstimmt werden, weil auch jede Stimme im Familienrat gleich viel wert ist. Also natürlich, wenn man noch ganz, ganz kleine Kinder hat, die da einfach gar nicht mitreden können, weil sie noch nicht sprechen können, da kann man zum Beispiel entscheiden, übernehmen dann vielleicht die Geschwister einfach diese zusätzliche Stimme und wählen stellvertretend. Man kann ein schönes Ritual machen, dass zum Beispiel immer zum Familienrat gibt es einen Kuchen oder es gibt eine Kerze, die dann angezündet wird. Also es soll einfach was Positives sein, was Spaß macht und wo Kinder sehen, okay, hier kann ich meine Meinung vortragen, ich kann darüber abstimmen. Und das, was beschlossen wurde, ist dann auch Gesetz und das wird so durchgezogen. Und dann ist der Familienrat, glaube ich, was ganz, ganz Sinnvolles. Und nochmal, es soll Spaß machen, es soll Kindern Lust auf Demokratie machen, es soll keine Pflicht sein. Und das ist für mich wirklich das oberste und wichtigste Gebot, damit das Ganze auch erfolgreich wird.
Mhm. Jetzt wachsen Kinder ja heute mit ganz anderen Medienrealitäten auf als wir. Also Social Media ist einfach Teil ihres Alltags und leider auch häufig viel, viel früher, als uns lieb ist. Und natürlich kommen sie da auch in Kontakt mit politischen Themen. Wie können wir ihnen denn dort Orientierung geben, ohne dass wir sie überfordern oder zu stark kontrollieren?
Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man erstmal anerkennt, dass Social Media, also die gibt es. Und die wird es auch erstmal weitergeben. Also sie sind einfach da. Das ist, glaube ich, für manche Eltern schon auch mal schwer, das überhaupt zu akzeptieren. Und Social Media darf man auch nicht nur verteufeln. Also ob das jetzt im Bereich Politik ist, ich sag mal, meine Petition hätte nicht 75.000 Unterschriften ohne Instagram kriegen können. Ja. Aber auch für Kinder, ne, die zum Beispiel auf dem Land leben und die einfach eingeschränkt teilweise sind in der Kommunikation oder auch sonst eingeschränkt sind, können Social Media auch positiv nutzen. Ich habe da so ein Bild gefunden, Social Media ist ja so ein bisschen wie die Sonne, ne? Also irgendwie so ganz ohne geht's auch nicht mehr. Hat auch positive Effekte, da bilden wir Vitamin D. Und dementsprechend ist es vielleicht auch gut, dass sie da ist oder es ist sicher gut, dass sie da ist, aber wir können uns nicht ungeschützt, unbegrenzt in sie begeben. Und deswegen cremen wir unsere Kinder ein, bevor wir sie in die Sonne lassen. Und dementsprechend habe ich mit dem Deutschen Kinderhilfswerk, mit Expertinnen dort, eine Sonnencreme für Social Media entwickelt. Mit ganz vielen Tipps, wie wir unsere Kinder eben schützen können. Also Medienkompetenz ist der Lichtschutzfaktor, um das mal ganz bildlich zu sagen. Wir müssen unsere Kinder dabei begleiten von Anfang an. Wir müssen unseren Kindern Werkzeuge, Instrumente an die Hand geben, um sowas wie Fake News einfach identifizieren zu können, aber auch die Sicherheit zu geben, dass Kinder wissen, wie sie sich sicher, einigermaßen sicher in den sozialen Medien bewegen können. Also auch selbst reflektieren, ne? Also welches Bild lade ich bei Social Media hoch und welches nicht. Zum Beispiel, ich fand ein Beispiel sehr, sehr, sehr anschaulich, wenn man einem Kind zum Beispiel sagt, okay, dieses Bild, was du jetzt hochladen willst, wenn da jetzt draußen in der Stadt eine riesige Litfaßsäule ist und da jeden Tag Tausende von Menschen vorbeilaufen, würdest du dieses Foto auch auf diese Litfaßsäule kleben? Und das macht es, glaube ich, sehr begreiflich, ja, was Social Media bedeutet. Also da sind ganz, ganz viele Komponenten. Man muss auch dranbleiben, ne? Also einmal eincremen und dann irgendwie 10 Stunden Sonne, wissen wir alle, geht auch nach hinten los. Das heißt, das ist ein permanentes Begleiten. Es ist aber nicht unbedingt ein Kontrollieren. Es gibt auch Schattenplätze, also einmal in den Nachrichten meiner Kinder, wenn da jetzt keine Alarmanzeichen sind, habe ich nichts zu suchen. Und es gibt, und das finde ich auch ganz toll, auch vom Deutschen Kinderhilfswerk, aber auch Schattenplätze, wo Kinder sich ausprobieren können, zum Beispiel kindersache.de, wo sie einfach mal Videos von sich in einem geschützten Raum hochladen können und dann auch Feedback kriegen. Na, was muss man jetzt vielleicht beachten? Was könnte man vielleicht noch anders machen? aber wo sie das quasi nicht verboten bekommen, sondern einfach trainieren können. Und wenn Kinder ihre eigenen Inhalte gut überblicken können, auch ihre Regulierungskompetenz entwickeln, dass sie nicht dann 6 Stunden am Tag auf Social Media unterwegs sind. Da sind wir übrigens auch nicht immer die besten Vorbilder. Ne? Da müssen wir uns auch an die eigene Nase packen. Und natürlich ist es auch wahnsinnig wichtig und darf man nicht unterschätzen, dass unsere Kinder auch mit Qualitätsmedien aufwachsen. Also bei uns lag zum Beispiel früher immer der Spiegel auf dem Tisch und es war ganz klar, dass abends die Tagesschau geguckt wird. Das ist heute oft nicht mehr selbstverständlich und da müssen wir, glaube ich, auch als Eltern wirklich reingehen und sagen, okay, wir leben unseren Kindern auch einen ganz bewussten Medienumgang vor und bei uns ist mindestens ein Qualitätsmedium zu Hause, das für unsere Kinder Normalität ist und wo wir ihnen einfach vorleben, dass es seriöse Quellen gibt und Quellen gibt, die ich erstmal hinterfragen muss.
Das ist gut, das wollte ich mich gerade fragen. Also du hast nämlich gerade schon Fake News angesprochen. Was braucht es denn aus deiner Sicht, damit Kinder lernen, Fakten von Meinungen zu unterscheiden? Also wie kann ich das Kind da im Alltag unterstützen?
Naja, eben indem ich ihnen wirklich seriöse Nachrichten als genau das, als die Nachrichten, die quasi ist die Basis der Informationen, wie wir uns unsere Informationen holen, ihnen ja mit in die Wiege gebe oder vielleicht ein bisschen später, aber dass sie einfach noch damit aufwachsen und das als normal empfinden und es nicht als normal empfinden, dass ich meine Informationen nur bei TikTok oder Instagram oder wo auch immer hole. Das ist wirklich eine Aufgabe, die wir haben und die sicherlich auch in den Schulen immer mehr ankommt, wo auch wirklich dann angeschaut wird, was ist eigentlich ein Deepfake, was sind Fake News. Aber da gibt es noch viel Nachholbedarf. Ich würde nicht sagen, dass das in Deutschland flächendeckend an den Schulen schon super gut funktioniert. Können wir übrigens als Eltern auch wieder darauf einwirken, indem man eben auch anregt. Also zum Beispiel Karos Computer Club hat super gute Angebote. Die gehen in Schulen und erklären genau das, Cybersicherheit und so weiter. Dass wir das anregen, ob das nicht an der Schule unserer Kinder auch bitte mal ins Programm genommen wird. Da kann man sich durchaus mal positiv einmischen oder zumindest Anregungen geben. Natürlich ist es viel verlangt von Eltern, dann selbst zu erklären, was ist ein Deepfake. Ne? Wir verstehen das ja teilweise selber alles noch nicht. Also wenn ich durch meinen Feed scrolle, ich weiß auch nicht auf den allerersten Blick, ist das jetzt eigentlich KI generiert, also mit künstlicher Intelligenz erstellt oder nicht. Das heißt, wir sind da selber gerade in einem Lernprozess und die wichtigste Aufgabe ist, unsere Kinder dafür zu sensibilisieren, dass das eben so ist und dann die richtigen Quellen heranziehen, um vielleicht auch gemeinsam was lernen zu können und uns dann, je nachdem wie alt die Kinder sind, gemeinsam weiterzubilden. Es ist wichtig, darüber zu sprechen, das thematisieren, das nicht ausblenden und hoffen, naja gut, jetzt ist sie schon wieder eine Stunde bei TikTok, wird schon gut gehen. Das ist der falsche Ansatz. Also auch unsere eigenen Schwächen, die wir da noch haben, thematisieren, mit reingehen und gemeinsam wirklich Dinge hinterfragen. Das ist ein aktiver Part, den Eltern da einnehmen müssen. Der ist anstrengend, der macht nicht immer Spaß. Aber ich glaube, wir dürfen diese Verantwortung nicht nur an Schulen abgeben.
Ja, das stimmt. Wenn du jetzt gerade so an politische Teilhabe in Kita, Schulen oder Vereinen denkst, wo erlebst du denn echte Chancen für Kinder, sich einzubringen? Ganz häufig ist das ja eher nur symbolisch. Was bräuchte es denn, damit es auch wirklich echte Teilhabe ist?
Ja, es gibt schon richtig viele gute Projekte, wo es genau auch diese echte Teilhabe gibt. Also sowohl UNICEF hat zum Beispiel für Kitas wahnsinnig gute Programme, das Deutsche Kinderhilfswerk. Viele Kitas leben schon aktiv Mitbestimmung, was ich wirklich gut finde. Das fängt im Morgenkreis an. Es geht dann weiter, dass sich Kinder ja selber oft aussuchen können, möchte ich jetzt mit Erzieher XY eine Laterne basteln, dann mache ich meinen Punkt an dieses Plakat und darf dann nachher zu den Laternen basteln gehen oder mache ich meinen Punkt woanders hin und gehe Fußball spielen, was auch immer. Wichtig ist, glaube ich, bei den Kitas, demokratische Bildung sieht natürlich dort komplett anders aus als in der Schule. Also es gibt eine Anekdote, die hat mir ein Mitarbeiter von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung mal erzählt, dass Bundespräsident Wulff damals einen Kita-Besuch hatte in Sachsen Und er wurde vorher gebrieft, diese Kinder werden in Demokratie geschult und gebildet. Das passiert an dieser Kita, das ist mal so ein Vorzeigeprojekt. Und er ist dann da halt hinmarschiert und dachte, ach super, Demokratie, die wissen dann ja schon genau, was ist der Bundestag, was ist die Legislative. Und hat dann erstmal so gefragt, na, wer macht denn hier die Gesetze? Und alle Kinder so, wir. Und ihm ist natürlich erstmal die Kinnlade runtergefallen, weil er dachte, jetzt kommt irgendwie Legislative oder so. Was natürlich überhaupt nichts mit Demokratiebildung in Kita zu tun hat. Also ich glaube, das ist schon mal so ein Punkt, dass wir wirklich erkennen, was ist eigentlich Demokratiebildung in Kita? Und wenn wir dann sehen, okay, bei mir in der Kita, bei unseren Kindern findet das noch nicht so statt, kann man sich da auch wunderbar einbringen über den Elternbeirat oder auch anders, um wirklich so Anregungen wie, hey, könnt ihr nicht bei diesem Programm von UNICEF mitmachen? Schaut euch doch mal das vom Deutschen Kinderhilfswerk an. Also ich glaube, in der Kita, Demokratiebildung, da sind wir auf einem relativ guten Weg. Und dann kommen sie in die Grundschule. Und dann sitzen sie auf ihrem Platz und haben zu machen, was Lehrer und Lehrerinnen sagen. Also das war für mich tatsächlich noch selber ein überraschendes Learning, dass wir wahnsinnig gute Kita-Demokratiebildungsprojekte haben. Und dann so ab Klasse 8, 10 gibt es auch wieder richtig viele Angebote, also sowohl in den Schulen, aber auch zum Beispiel Aula ist so ein Programm oder der Achterrat, wo Kinder auch ganz aktiv mit Kommunalpolitik in Verbindung kommen und dann auch wirklich schon mal in den Gemeinderat schauen oder ins Rathaus. Aber in den Grundschulen gibt es noch relativ wenig Angebote. Ja. Das ändert sich gerade ein bisschen und da können wir als Eltern natürlich auch noch Inputs geben. Es hängt auch ganz, ganz viel, also es gibt eben diese Programme, die man anregen kann, die sehr gut sind, aber es hängt natürlich auch immer viel von den Lehrerinnen und Lehrern ab und da ist ein ganz, ganz, ganz großes, wichtiges Wort einfach Haltung. Ne? Welche Haltung haben Lehrerinnen und Lehrer? Also ein Beispiel, mir eine Mutter erzählt, da hat eine Grundschullehrerin einfach auf eigene Initiative einen Klassenrat eingeführt. Und die Kinder haben sich überlegt, okay, worüber wollen wir abstimmen? Was ist unser erstes Thema? Und Kaugummi kauen an der Schule ist natürlich strengstens verboten. Und sie haben gesagt, ja, okay, in unserem Klassenrat wollen wir aber einführen, dass wir Kaugummi kauen dürfen in unserer Klasse. Und die haben sich dann selber Regeln dafür gegeben, also nur eine gewisse Anzahl an Kaugummis mit geschlossenem Mund kauen, nicht auf den Boden spucken und so weiter. Haben diese Regeln festgesetzt, haben dann abgestimmt, siehe da, der Antrag ging durch. Das heißt, diese Klasse darf jetzt Kaugummi kauen, hält sich auch sehr, sehr gut an die Regeln und hat natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Verbindung. Also erstmal, sie sind die einzige Klasse, die Kaugummi kauen darf, weil sie sich eben selbst diese Regeln gegeben haben und diesen Klassenrat haben. Also das ist eine super, super positive Verbindung zu Demokratie und Selbstwirksamkeit, weil Selbstwirksamkeit ist so, so wichtig. Mhm. Und natürlich überlegen die sich jetzt schon wieder die nächsten Anträge. Also das ist ein Beispiel und das hat eine Lehrerin, weil sie eben die Haltung hat, dass das wichtig ist, auch wenn die Schule nicht an irgendeinem UNICEF-Programm teilnimmt, sowas trotzdem zu machen, wurde dafür auch tatsächlich teilweise angefeindet von Eltern. Sowas macht man ja wohl nicht. Okay. Und teilweise auch aus dem Kollegium. Ja. Mhm. Aber sie hält das eben durch. Das ist ihre Haltung und ich glaube, solche Beispiele zeigen sehr gut, dass man sehr, sehr viel machen kann. Hm.
Jetzt haben wir schon gehört, du engagierst dich seit Jahren politisch, also mit deiner Familie, neben dem Beruf, mit sehr konkreten auch Erfolgen. Was hat dir denn geholfen, dran zu bleiben? Also was würdest du anderen Eltern raten, die jetzt spüren, boah, ich will was verändern, aber wie?
Also was hat mir geholfen, dran zu bleiben? Also eine Wut, muss ich sagen. Also erstmal bei dem konkreten Fall, es war bei mir so, dass ich eine Fehlgeburt hatte und ich wurde nicht krankgeschrieben. Und ich dachte ganz lange, ich bin ein Einzelfall, ich hätte Pech gehabt. Und dadurch, dass ich für mein Buch jede dritte Frau dann andere interviewt habe, habe ich gemerkt, ich bin gar kein Einzelfall. Mhm. Ganz viele werden nicht krankgeschrieben, geht ja gar nicht. Und das hat mich wütend gemacht. Deswegen habe ich angefangen und bin dann auch dran geblieben. Und ich konnte dann auch sehen, wie sich was verändert. Also nicht sofort der Bundestag, das hat 3 Jahre gedauert, aber dann hat das Bundesverfassungsgericht sich damit auseinandergesetzt, weil wir eine Verfassungsbeschwerde eingereicht haben. Wir sind vor dem Bundesrat, der hat einen Entschließungsantrag gemacht. Medienaufmerksamkeit, über das Thema wurde mehr und mehr gesprochen. Wir haben mehr und mehr Verbündete bekommen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, sucht euch Verbündete. Meistens, wenn ein konkretes Problem ist, was politisch nicht von alleine gelöst wird, seid ihr nicht die Einzigen, die es betrifft. Und da sind zum Beispiel die sozialen Medien wieder eine ganz, ganz große Chance, schnell Verbündete zu suchen und gemeinsam laut zu werden, gemeinsam aktiv zu werden. Auf Politikerinnen und Politiker zuzugehen. Denn das sind im Endeffekt Service-Mitarbeitende. Ne? Also die werden von uns gewählt, damit sie unsere Anliegen vertreten. Das nutzen wir viel zu wenig. Also gerade bei politischen Veranstaltungen sind meistens ganz, ganz wenig Eltern, was total Sinn macht, weil wir einfach abends Kinder ins Bett bringen und Einschlafbegleitungen machen. Aber da könnten wir uns auch noch einen Ticken besser organisieren. Wir könnten zum Beispiel in diese ganzen WhatsApp-Gruppen, die wir haben, ob das jetzt Kinderballett oder Kita oder Schule, was auch immer ist, schreiben, hey, Politikerin XY kommt nächste Woche in die Stadthalle. Ich kann leider nicht hingehen, weil Kind krank, Onkel Herbert Geburtstag, whatever. Kann irgendjemand von euch dorthin gehen und unser Anliegen vorbringen, dass die Schultoilette immer noch kaputt ist? Ne? Da wirklich organisieren, Großeltern in die Pflicht nehmen, sagen, hey, kannst du bitte, guck mal hier, Abgeordneter XY kommt. Könnt ihr bitte hingehen und das ansprechen? Wir schaffen es nicht, aber wir brauchen eure Unterstützung. Also wirklich Verbündete holen. Das ist so, so wichtig. Politik aktiv ansprechen. Zu Demos gehen. Ne? Ich weiß, Familien werden viel zu wenig mitgedacht bei Demos. Deswegen haben wir schon eigene organisiert Familienketten. Aber da Verbündete holen. Familienpolitik gilt immer noch im politischen Berlin. Und ich kann das wirklich sagen, aus den letzten 3 Jahren als Gedöns. Das ist ein Begriff, der ist nicht neu. Und irgendwie hatte man das Gefühl, da sind wir drüber hinweg. Nein, sind wir nicht. Familienpolitik ist immer noch Gedöns. Bei gestaffeltem Mutterschutz war es so, dass sehr, sehr schnell die Arbeitsebene im Familienausschuss sich einig war. Das ist sinnvoll, das müssen wir machen. Aber von dieser Arbeitsebene nach oben zu kommen, zu den Fraktionsspitzen, das hat Jahre gedauert, weil es immer hieß, ja, es ist schon sinnvoll, aber das Thema ist zu klein. Es betrifft zu wenige. Ich meine, jede dritte Frau ist betroffen. Wir sind nicht wenige, aber es ist einfach Gedöns. Und nur wenn wir nerven, wenn wir wirklich zeigen, wir sind da, wir sind präsent bei Veranstaltungen, wir schreiben auch mal eine Mail an Abgeordneten, wir organisieren eine Demo, wir machen weiterhin Petitionen. Nur dann werden wir gehört, wenn wir bequem sind, weil Familien funktionieren ja immer, weil wir müssen ja funktionieren. Ja, super, dann brennt's da nicht. Haben die schon wieder ein Problem weniger, was sie lösen müssen. Deswegen, wir müssen zeigen, bei uns brennt's und dazu müssen wir laut sein.
Ja, und das funktioniert, das haben wir ja bei dir gesehen. Ne? Ich würde dich gern zum Ende unserer heutigen Folge fragen, wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen an Veränderung, damit Familien wirklich als das gesehen werden, was sie sind, nämlich als Herz unserer Gesellschaft und eben nicht nur als Störfaktor zwischen Wirtschaft und Politik?
Ja, vielen Dank, dass du das sagst mit dem Störfaktor zwischen Wirtschaft und Politik. Das ist das perfekte Stichwort. Familienpolitik muss als zentrales Politikfeld anerkannt werden. Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik. Also dieser Satz, Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik, der ist einfach so wahr. Schaut euch in einem Unternehmen um, mittags in der Kantine und fragt mal, wer von euch ist Teil einer Familie. Die haben alle entweder Eltern, Geschwister, Kinder, pflegende Angehörige, whatever. Das sind alle Teil einer Familie. Und die halten den Laden und die Wirtschaft am Laufen. Und da brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik und Familienpolitik ist eine Querschnittsaufgabe. Querschnittsaufgabe ist ein politischer Begriff und der heißt, dass das alle Ressorts, alle politischen Ressorts betrifft. Im Koalitionsvertrag steht sogar eine Querschnittsaufgabe drin, und zwar Seniorenpolitik. Familienpolitik nicht. In dem nächsten Koalitionsvertrag muss genau das rein. Familienpolitik ist eine Querschnittsaufgabe. Wir müssen uns verbünden, wir Familien untereinander, Großeltern, andere Menschen, die zukunftsgewandte Politik machen. Wir müssen Politikerinnen und Politiker an Bord holen. Shoutout, ich kenne so viele tolle Abgeordnete in allen demokratischen Parteien, nicht nur in einer. In allen demokratischen Parteien gibt es ganz, ganz engagierte Politikerinnen und Politiker, die Familienpolitik nach vorne bringen und dann die Reihe von denen, die das nicht wollen. Und neben der Politik Wirtschaft. Die Wirtschaft kann nur laufen, wenn die ganzen Mitarbeitenden zwischen Mental Load, Care-Arbeit und Erwerbsarbeit nicht dauerhaft aufgerieben werden. Und deswegen müssen wir die Wirtschaft ins Boot holen. Ich habe meine eigene NGO-Familie sind alle. Da gründen wir gerade, das launchen wir im Herbst, Unternehmen mit Haltung, wo wir wirklich versuchen, Unternehmen an unsere Seite zu kriegen, die sagen, wir als Wirtschaft sagen, Familienpolitik ist Wirtschaftspolitik, es muss wichtiger werden. Das werden wir als Eltern nicht alleine schaffen, aber mit den Verbündeten, mit Wirtschaft und Politik haben wir echt eine Chance auf einen Paradigmenwechsel und ich glaube da fest dran.
Ich auch. Ich fürchte, es wird noch ein bisschen dauern, bis wir ein bisschen Bewegung in dieses wichtige Thema kriegen. Aber ich glaube, auch mit diesem Podcast haben wir ein ganz, ganz kleines Stückchen dazu beitragen dürfen. Vielen lieben Dank, Natascha, für dieses klare und auch sehr ermutigende Gespräch.
Vielen Dank, dass ihr dem Thema diese Aufmerksamkeit widmet. Das ist super wichtig. Danke euch.
Ja, super gern. Es ist auch wirklich super wichtig. Und du hast uns auch ein Buch mitgebracht, also ein Exemplar deines Buches, wie wir mit unseren Kindern die Demokratie verteidigen. Und das verlosen wir parallel zum Erscheinen dieser Folge auf Instagram. Schaut gern mal dort vorbei. Und ihr könnt natürlich auch wieder alternativ eine Mail an wunschkindblog@gmail.com mit dem Betreff Natascha schicken. Dann nehmt ihr auch an der Verlosung teil. Ja, vielen Dank an den Belz Verlag an dieser Stelle. Und wenn ihr jetzt Lust habt, Demokratie bei euch zu Hause einziehen zu lassen, dann fangt vielleicht einfach mit einem kleinen Familienrat an. Es muss ja nicht immer der große politische Auftritt sein. Es reicht, wenn wir schon mal im Kleinen beginnen, mit echten Gesprächen, mit Fragen, mit Haltung. Ich finde, unser Gespräch hat gezeigt, dass wir eben auch in unseren Familien durchaus politisch etwas bewegen können. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören und tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.